Was wir alten, die Jungen noch sagen können, zu der Zeit, wo sie auf die Welt gekommen seid, da haben wir diese Tierart schon verloren, wir haben jene verloren, da ist bergab gegangen. Da müssen die Jungen dann auch hinhören und müssen sie die auch Gedanken darüber machen. Und es muss da einfach ein Umdenken her. Die Natur muss uns auch wieder was wert sein.
Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin Stefanie Bernhardt vom LBV und war für euch wieder unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns. Diesmal haben wir ein wahres LBV-Urgestein zu Gast. Seit 33 Jahren engagiert sich Richard Straub im Arten- und Biotopschutz. Er ist in der LBV-Kreisgruppe Ebersberg sehr aktiv und in vielen Projekten mitverantwortlich. Bei so vielen Jahren Engagement gibt es einiges zu erzählen. Wir sprechen über die Anti-Atomkraftbewegung in den 80er Jahren, über Fledermäuse und über die Bartgeier. Bei all den Themen stellen wir uns auch immer wieder Generationenfragen. Wie war Naturschutz früher, wie läuft es heute und wie soll es in Zukunft weitergehen? Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Richard, ich bin heute bei dir im Landkreis Ebersberg in der Nähe von München. Es freut mich sehr, dass ich heute mit dir ja ein richtiges LBV-Urgestein, wenn ich das so sagen darf, zu Gast im Podcast habe.
Ja, du darfst es sagen und ich freue mich auch, dass du da bist.
Urgestein deswegen, weil du engagierst dich bereits seit 33 Jahren für den LBV im Artenschutz und im Biotopschutz, bist da sehr aktiv in der LBV-Kreisgruppe Ebersberg und da ja auch für viele Projekte mitverantwortlich und hast auch ganz viel vorangebracht. Wie kam es denn dazu? Also seit wann interessierst du dich denn für die Natur und ihren Schutz?
Also für die Natur interessiere ich mich eigentlich schon von Kindesbeinen an. Und die älteste Erinnerung, die ich habe, wie ich noch ganz jung war, als Kind, ich bin in Markt Schwaben in einem kleinen Häuschen am Marktplatz geboren. Und damals gab es in Markt Schwaben noch keinen Quadratmeter geteerte Fläche. Und ich kann mich noch erinnern, dass bei uns an der Haustür immer Zauneidechsen vorbei sind, die da am Marktplatz unterwegs waren. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber das hat mich damals schon so fasziniert mit diesen Eidechsen. Und wie ich dann später in die Schulkammer bin, da habe ich unterwegs einen Bach überquert und ich habe immer Einmachglasl dabei gehabt. Und was mich da interessiert hat, das habe ich da rausgefischt. Das kann einmal ein Blutegel gewesen sein oder damals hat es auch noch Muscheln drin gegeben. Und ich habe dann die Tiere einfach mitgenommen in die Schule und habe es dann einen Lehrer wieder aufs Pult gestellt und der hat dann schon gewusst, von wem das ist. Und dann, egal welcher Stoff angesagt war, da ist dann darüber geredet worden, was in dem Glasl drin ist und was da auf sich hat und so weiter. Das Interesse war eigentlich immer schon da und ist aber dann verstärkt worden. Das war dann so die Zeit mit der Anti-Atomkraft-Bewegung und so. Ich muss sagen, ich habe da sehr viel Frust geschoben in der Zeit, weil ich das also völlig falsch gefunden habe und immer noch finde. Und ich habe da irgendwie ein Ventil braucht und ich habe dann angefangen, dass ich Nistkästen baue und nochmal verstärkt ist das Ganze dann geworden, später wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Ich habe mich da gefreut über meine Tochter, ich war bei der Geburt dabei und irgendwie war ich mir aber auch doch nicht ganz sicher, ob das richtig war in der Zeit mit Atomkraft und so weiter und so fort, dass man überhaupt ein Kind in die Welt setzt. Und ich habe mich furchtbar geärgert, dass ich mich nicht einfach so unbegrenzt und locker freuen kann, sondern dass da die anderen Gedanken da waren. Ich weiß noch gut, ich bin dann mit der Kleinen ans Fenster gegangen, draußen hat es geschneit, große Flocken, eigentlich eine total nette, romantische Stimmung und ich war stinksauer, weil ich das nicht so genießen habe können, wie ich es eigentlich wollte. Und irgendwie habe ich dann die Verantwortung gespürt, die da in meinem Arm liegt. Und habe mir gedacht, also demonstrieren allein gelangt nicht, da muss jetzt einfach noch mehr passieren. Und so hat sich das Ganze halt verstärkt.
Am 26. April 1986 ereignete sich ja auch die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl. Und das hat ja dann, also so wie ich es jetzt aus der heutigen Sicht wahrnehme, ja auch sehr stark dazu geführt, dass noch mehr Menschen die Atomkraft ablehnen. Wie hast du denn damals diese Bewegung wahrgenommen und warst du da dann auch aktiv?
Ja, also ich habe sogar mit einem Freund zusammen meinen VW-Bus, wo ich damals gehabt habe, entsprechend angemalt. Also da war auf der Vorderseite vom VW-Bus war also ein Wald und ein bisschen was von einem See zu sehen, also wunderbare Natur. Und auf der anderen Seite hat sich der See dann fortgesetzt und am Rand vom See war aber dann so Industriegebiet schon angesiedelt und so, also nicht mehr ganz so toll. Und auf der Rückseite, also da, wo die Motorhaube ist, wo der Motor drin ist, da war dann ein Kernkraftwerk, das also gerade explodiert, wo die Fetzen fliegen. Und auf der gegenüberliegenden Längsseite, da war dann der See, in dem keine Fische mehr rumgeschwommen sind, sondern da waren dann bloß noch Gräten zu sehen und so weiter. Und mit dem bin ich auch zum Demonstrieren gefahren. War ganz interessant. Ich habe den Bus später verkauft und da haben mich dann Bekannte aus Markt Schwaben angesprochen und haben zu mir gesagt, gell, du warst jetzt auch in Spanien, wir haben die fahren sehen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich war nicht in Spanien. Ja, aber wir haben doch dein Auto fahren sehen. Also es war dann tatsächlich so, dass der VW-Bus anscheinend ein paar Mal verkauft worden ist und letztendlich dann in Spanien umeinander gefahren ist und dass er da wieder erkannt worden ist.
Wenn der so markant war, dann hatte der einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert, ja. Es war ja auch so, dass die Atomkraftfragen nicht nur irgendwo anders passiert sind, sondern ja auch in Bayern, also zum Beispiel in der Gemeinde Wackersdorf in der Oberpfalz, war ja auch Mitte der 80er ein Bau einer Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte Brennstäbe geplant. Damals gab es ganz massive Proteste, es ging dann über ein paar Jahre und die Errichtung wurde dann auch eingestellt. Wie hast du das wahrgenommen? Also sowas direkt vor der Haustür oder sehr, sehr nahe am eigenen Leben zu haben?
Ja, also mir hat das Ganze schon beeinträchtigt und ich kann mich auch noch an eine Fahrt erinnern, die ging nach Burg Lengenfeld. Also damals haben also verschiedene Musikgruppen, BAP und was weiß ich, wer noch alles ist da gewesen. Und da ist ein Konzert gewesen und der Erlös aus dem Konzert ist verwendet worden für die Studenten und Professoren, die Sitzblockaden gemacht haben, die angezeigt worden sind und so. Und da ist mir Folgendes passiert auf dem Weg. Das Auto war wieder voll, ich habe da immer wieder andere mitgenommen. Es waren sogar Arbeitskollegen von mir auch dabei. Und dann sind wir natürlich rausgewunken und kontrolliert worden. Und wie ich weggefahren bin, habe ich schon gemerkt, dass mein Anlasser irgendwie spinnt. Und der hat dann unterwegs total schlapp gemacht. Und dann bin ich halt rausgefahren und habe die Polizisten gefragt, habe gesagt, wir können es denn machen, soll ich einen Motor laufen lassen? Mein Anlasser ist auf dem Weg jetzt daher kaputt gegangen oder soll ich den Motor abstellen? Dann haben die Polizisten gesagt, ja, stell den Motor ab, das kriegen wir schon. Ja, dann haben sie halt durchgesucht und haben natürlich nichts gefunden, ist ja klar. Und dann habe ich zu meinen Mitfahrern gesagt, so, jetzt dürft ihr aussteigen und könnt ihr mich anschirmen, dass das Fahrzeug wieder zum Laufen kommt, der Bus. Und dann haben die Polizisten gesagt, ah, was, das braucht's nicht, hockt euch rein, das schaffen wir auch. Und dann waren da 4, 5 Polizisten und haben den Bus, der also wirklich ausgedrückt hat, wie die Stimmung ist, haben die uns angeschoben und haben uns die zugewunken dann noch hinterher. Und da habe ich gemerkt, also was die Polizisten da mitmachen, welcher Konflikt das für die da ist, dass die gegen die Demonstranten vorgehen müssen und eigentlich auf unserer Seite waren und so. Also es waren schon interessante Erfahrungen. Und andere negative Erfahrung war aber die, ich habe damals einen Schrebergarten gehabt und mein Sohn, der Martin, der ist 1985 im Juli auf die Welt gekommen und der war da im Kinderwagen. Und meine Frau, die war mit den Kindern am Schrebergarten, ich war in der Arbeit. Und die hat mir das dann erzählt, dass also die Tochter auf die Toilette muss und sie ist mit ihr dann auf die Toilette vom Schrebergarten gegangen und der Martin, der Sohn, ist also allein in seinem Kinderwagen da am Schrebergarten gewesen, bis die wieder zurückkommen. Und das war gerade in der Zeit, wo die radioaktive Wolke drüber ist und wo es geregnet hat. Und wie ich das dann hinterher erfahren habe, ich war sowas von stocksauer und ich habe mir gedacht, wenn meinem Sohn irgendwas passiert, wenn der an Krebs erkrankt, wenn da irgendwas ist, dann drehe ich irgendwas. Also immer sagen, ich habe eine solche Uhr gehabt, vor allen Dingen auch von gewissen Politiker in Bayern, den ich jetzt nicht nennen möchte, wo aber sicher jeder weiß, wen ich meine. Und das war also richtig krass, muss ich sagen. Und ich habe dann da eben auch ein Ventil gebraucht für das Ganze. Und das Ventil habe ich eigentlich im Naturschutz gefunden. Also, dass ich mich da abgelenkt habe und dass ich mich da noch mehr damit befasst habe.
Jetzt war es ja dieses Jahr aufgrund der Energiekrise und des Kriegs in der Ukraine auch wieder im Gespräch, ob man die Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen lässt. Also ich glaube, dass diese Anti-Atomkraft-Bewegung früher stärker war als heute. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich denke, dass da einfach, sage ich mal, der Wohlstand, der in diesen Jahrzehnten gestiegen ist, also ich bin jetzt über 70 und konnte es beurteilen, dass der Wohlstand, den zu erhalten und zu genießen und so weiter, dass das wesentlich mehr Priorität hat als wie früher. Früher hat man schauen müssen, dass man durchkommt. Ich kann mich noch erinnern an die zerbombten Häuser. Wir haben in einem Haus gewohnt, das war total feucht. Da sind im Sommer Schwammerl drin gewachsen. Also hinter die, zwischen Sockelleisten und Wand hat man die Schwammerl gesehen. Im Winter war die Wand nass und die hat teilweise geglitzert. Die war gefroren, weil es so kalt war und so. Also ich sage einmal, ich bin unter Bedingungen aufgewachsen, die es mir eigentlich leichter machen, jetzt mit irgendwelchen Einschränkungen und so fertig zu werden. Und wenn ich jetzt schaue, also auch wenn ich an meine Kinder denke, also diese Generation, die ist ja in einem ganz anderen Wohlstand aufgewachsen und für die ist das eben auch normal. Und von daher, ja, kann schon sein, dass da, sage ich mal, eine gewisse Verschiebung irgendwie da war, dass man sagt, ja gut, ich gehe lieber mehr Risiko ein, aber ich möchte meinen Wohlstand halten.
Du hast jetzt schon gemeint, dass das alles dann dazu geführt hat, dass du einfach selber aktiv geworden bist und dann eben auch beim LBV dich engagiert hast, das eben seit über 30 Jahren. Ja, da gibt es bestimmt auch eine ganze Menge zu erzählen. Für welche Arten hast du dich denn zum Beispiel in dieser Zeit eingesetzt?
Also so richtig angegangen ist eigentlich mit die Fledermäus. Also das Ganze ist so gewesen, dass ich 1984 einen Zeitungsartikel gelesen habe vom Klaus Richard, der also damals in der höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Oberbayern gearbeitet hat. Und der hat in der Kreisstadt in Ebersberg einen Vortrag gehalten in der Wirtschaft über die bedrohten Fledermäuse. Den Vortrag, den habe ich leider versäumt. Ich habe gar nicht gewusst, dass der stattfindet. Aber ich habe über diesen Vortrag hinterher den Zeitungsbericht gelesen und das war für mich schockierend, was der da berichtet hat, wie es mit den Fledermäusen bergab geht und dass die, also wenn es so weitergeht, vom Aussterben bedroht haben und so. Und dann ist mir ein Kindheitserlebnis eingefallen. Ich habe als Bub, so schon im Kindergartenalter, habe ich immer zu einem Bauernhof gehen müssen oder dürfen und habe da allabendlich die Milch geholt in der Milchkanne, wie das früher halt so üblich war. Und da waren die manchmal mit der Steuerarbeit noch nicht fertig und dann bin ich in den Obstgarten ausgegangen und da sind Fledermäuse umeinander geflogen. Ich habe dann die Fledermäuse beobachtet und da ist die Zeit dann ziemlich schnell vergangen und dann, bis wir halt geschrien haben, dass ich mal Milch holen kann. Und das ist mir da eingefallen und ein paar Tage, nachdem ich das in der Zeitung gelesen habe, habe ich mich aufs Radl gesetzt, bin abends zu dem Bauernhof hingefahren und habe dann festgestellt, dass gar kein Bauernhof mehr ist. Also das Gebäude war noch da, aber die Landwirtschaft haben es aufgegeben gehabt und der schöne große Obstgarten war weg. Es waren bloß noch ein paar einzelne Bäume da und ich habe keine einzige Fledermaus fliegen sehen. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe mich dann bei der Regierung von Oberbayern gemeldet und wollte den Klaus Richard sprechen und habe mit dem dann drüber geredet. Und der hat mich dann mit dem Dr. Fritz Kronwitter in Verbindung gebracht, der sich mit Fledermäusen gut auskennt hat. Das war einer von den Anfängern oder von den Ersten, die Fledermäuse bei uns da überhaupt einmal richtig wahrgenommen haben. Und der hat mich dann praktisch angelernt, ich war mit dem in Kirchen und so weiter. Da bin ich dann eingestiegen, das war ein total interessantes Thema, aber es war natürlich nicht so einfach wie heute. Es hat so gut wie keine Fotos gegeben, man hat nicht irgendwie in ein Internet reinschauen können und sich erkunden und so. Also das war also viel schwieriger und ich sage einmal, die Entwicklung, dass man sich da auskennt und ja, sage ich mal, zu einer Fachkraft wird, das war natürlich viel schwieriger und hat auch länger gedauert.
Wie kann man dann Fledermäuse am besten schützen?
Ja, also was damals recht gravierend war, das waren also Holzschutzmittel, Imprägniermittel und so weiter, wo man mittlerweile ja draufgekommen ist, dass das auch für die Leute schädlich war. Da ist dann auch ein Umdenken irgendwie da gewesen. Man hat also wirklich jahrzehntelang auf die Chemie vertraut. Also man hat der Chemie sogar den Vorzug gegeben, gerade also in der pharmazeutischen Richtung, weil die schneller wirkt als die Heilkräuter. Die funktionieren zwar, aber das dauert ja ewig und pharmazeutische, das war das Bessere und so weiter und so fort. Und das ganze Umdenken, das da erst einmal schon langsam eingesetzt hat, also das war einmal ein wichtiger Punkt. Und das andere war dann das, dass die Fledermäuse auch im Verruf waren. Also man hat sich nicht erklären können, warum fliegen die in der Nacht? Also man hat sogar mit dem Teufel in Verbindung gebracht und so weiter. Und die haben einen furchtbar schlechten Ruf gehabt und dabei haben sie so wichtige Tiere. Und die sind ja schon 1927 unter Schutz gestellt worden, weil also Forstleute damals den Nutzen erkannt haben und so. Ja, und ich bin halt hergegangen und habe dann Kartierungen gemacht in die Kirchen und habe versucht, also privat Kästen aufzuhängen, auch im Wald und so weiter. Und ja, ich bin halt in das Thema Fledermaus dann besser eingestiegen und letztendlich dann auch über die Fledermäuse mehr oder weniger zum LBV gekommen.
Ein großes Stichwort im LBV ist natürlich auch der Vogelschutz und auf dem Hinweg hierher hast du mir auch gezeigt, dass ihr hier in der Region auch einen Storchenhorst habt, also ihr macht auch viel im Weißstorchenschutz. Ja, was hast du denn da so erlebt in den letzten Jahren? Wie kann man den Weißstorch in Bayern schützen?
Ja, also das mit dem Schützen ist ja sehr gut gelungen. Da hat es ja das Artenhilfsprogramm gegeben, das wirklich sehr notwendig war. Und es kann eigentlich, sage ich mal, gar kein besseres Zeugnis geben, als wenn man sagt, das ist jetzt überflüssig geworden. Wir haben wieder so viele Störche, dass man die Gelder, die man also für einen Storch verwendet hat, für andere Arten jetzt einsetzen kann, die jetzt mittlerweile mehr bedroht haben, als der Storch das war. Aber ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals angefangen habe, da gab es in ganz Bayern noch 58 Storchenpaare. Und es war so, dass ich einen Vortrag gehalten habe, damals über Fledermäuse bei der Kreisgruppe Erding. Und der Simon Klaus, der Vorstand von der Kreisgruppe Erding, der ja leider viel zu früh verstorben ist und ein ganz großer menschlicher Verlust war und auch für den LBV, der war ja auch der Horstbetreuer von dem Storchenhorst in Langengeisling, den es seit vielen Jahrzehnten gibt. Und bei dem habe ich sehr viel gelernt und mit dem bin ich das erste Mal nach Hildpolstein gekommen und zwar in das Weißstorch-Seminar und über den Weißstorch, sage ich mal, bin ich dann weiter eingestiegen in den Naturschutz und habe dann im Moos in Marktschwaben versucht, Landwirte zu gewinnen, also für Flächen, die sich schlecht bewirtschaften lassen und die geeignet sind, dass man da wieder Laichgewässer anlegt, weil die sind dann nach dem Krieg, sind die mit Bauschutt, also vom Krieg, vom Ruinenschutt und so weiter und teilweise auch mit Müll, sind die verfüllt worden. Es gab ja fast keine Kleingewässer mehr. Also ich habe einmal gelesen, dass also über 90% verfüllt worden sind im Vergleich zu dem, was man vor dem Krieg noch gehabt hat. Die Gewässer, die gibt es also seitdem, also sind mittlerweile so an die 20, die ich da in Zusammenarbeit mit der Unternaturschutzbehörde angelegt habe und jetzt halt erst in der vergangenen Woche haben wir wieder Pflegemaßnahmen durchgeführt mit dem Landschaftspflegeverband. Da musste man wieder entbuschen und schauen, dass die Laichgewässer wieder mehr Licht, mehr Sonne, mehr Wärme bekommen. Und ja, also so ist es dann weitergegangen. Und letztendlich habe ich dann einen Versuch gestartet, wo ich gedacht habe, ja, das könnte jetzt passen. Und das war 1994, da habe ich dann im Markt Schwaben einen Storchenhorst bauen lassen und habe den eingeflochten und haben dann tatsächlich das Glück gehabt, dass 6 Wochen später der erste Storch da war.
Wahrscheinlich kann man auch gerade für die Arten, die relativ nah am Menschen sind, Fledermäuse, Störche, aber du hast mir zum Beispiel auch gesagt, dass ihr für Gebäudebrüter, also für Mauersegler und Dohlen viel macht. Also da kann man sich wahrscheinlich schon gut einbringen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der Naturschutz ist ja grenzenlos und da gibt es so ein breites Repertoire. Also da wo jetzt sicher jeder das findet, was er sucht. Und es kommt im Laufe der Zeit natürlich immer mehr dazu. Woanders fällt ein bisschen was weg. Also bei mir fällt jetzt bei den Fledermäusen ein bisschen was weg, weil ich einfach gemerkt habe, mit über 70 in den Kirchtürmen herumzuturnen, nach Fledermäusen zu suchen, über Abgründe zu gehen, also über den Balken drüber und im Turm, da geht es also dann 20 Meter runter oder so. Da bin ich mir nicht mehr sicher und das habe ich mittlerweile aufgehört. Aber dafür ist was Neues dazugekommen. Ich engagiere mich bei den Bartgeier.
Du hast eben schon angesprochen, du warst bei den ersten beiden Auswilderungen von Bartgeiern im Nationalpark Berchtesgaden dabei. Was hältst du denn von diesem Artenschutzprojekt? Was ist da vielleicht so besonders daran?
Also für mich ist das ein ganz, ganz tolles Projekt. Also mit den Bartgeiern beschäftige ich mich auch schon seit 14 Jahren. Vorher in den Hohen Tauern, wo ich jeden Sommer drin bin und das Glück habe, auf einer Alm, also nah am Geschehen, zu übernachten. Und da bin ich dann ein paar Wochen drin und kann man wunderbare Natur da drin beobachten und vor allen Dingen die Bartgeier. Und das ist also ein fantastischer Vogel, allein die Größe und dass er auch gar nicht so scheu ist und nah herfliegt und so, das ist also durchaus beeindruckend. Und wenn man aber seine Vergangenheit, die Geschichte kennt, dass er, sage ich mal, aus übler Nachrede ausgerottet worden ist in den Alpen drin. Also er ist ja ein wesentliches Teil vom Ökosystem. Er ist ein Mosaikstein da drin und war dann für viele, viele Jahre weg, weil man ihn gejagt hat, weil sogar Prämien ausgesetzt worden sind. Und eben aus Unkenntnis oder falscher Beobachtung er einfach zu einem Täter gemacht worden ist, der er nicht war. Das, was mir ihm angedichtet hat, das ist totaler Schwachsinn gewesen. Es ist einfach die Sache, dass jetzt der Mensch hergeht und den wieder heimisch macht. Also seit 1986 ist das ja begonnen worden in Österreich mit der ersten Auswilderung. Wenn der Mensch will, dann kann er auch Fehler wieder versuchen, gut zu machen. Und es gibt dann wieder ein bisschen mehr Glauben an die Menschheit, an die Gesellschaft. Und das mit den Bartgeier, das ist natürlich auch eine Sache, die medienwirksam ankommt und die viel Sympathien gebracht hat, die uns neue Mitglieder gebracht hat, neue Aktive gebracht hat. Ich habe da selber einige kennengelernt. Und ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen wieder mit den Berchtesgadener telefoniert und die haben mir gesagt, ja, also alle, wo bisher dabei waren, haben sich gleich wieder gemeldet und gesagt, also wir sind bei der nächsten Auswilderung wieder dabei, wir machen da mit und es sind noch neue dazugekommen und so wie es jetzt ausschaut, sind jetzt die ganzen Beobachtungs- und Bewachungsschichten eigentlich schon vergeben. Und das ist eine ganz tolle Sache einfach.
Du hast es schon erwähnt, der Bartgeier ist sehr medienwirksam gewesen und das hat man aber auch Menschen wie dir zu verdanken. Du hast nämlich das erste Foto von Bavaria geschossen, nachdem sie zu ihrem Jungfernflug aus der Auswilderungsnische aufgebrochen ist und sich dann eben da auf einem kleinen Felsen wieder niedergelassen hat und quasi ein wilder Bartgeier war in Deutschland nach eben über 100 Jahren. Dieses Foto wurde dann auch in den TV-Nachrichten gezeigt und war in der Zeitung zu sehen. Wie war es denn für dich in diesem Moment, mit der Kamera das erwischen zu können oder das einfangen zu können?
Ja, also das war, glaube ich, einer meiner spannendsten Momente in meinem Leben. Und das Blöde war ja das, dass ich meinen Handywecker nicht richtig gestellt gehabt habe. Ich wollte eigentlich schon früher da sein und mit dem ich zusammen also eingeteilt war, der war schon da, ein junger Mann. Und wie ich dann hingekommen bin mit also einer halben Stunde Verspätung, sagt er zu mir, du, die Bavaria ist ausgeflogen. Er sagt, ich wusste nicht geflogen. Ja, sagt er, hat es bloß von da aus beobachten können, dann ist hinter die Bäume verschwunden und er weiß nicht, wo es gelandet ist. dann habe ich zu ihm gesagt, sag ich, du weißt was, jetzt machen wir Folgendes, ich gehe auf zu meinem Beobachtungsplatz, weil zum Fotografieren muss man ja näher dran sein, als wir beim wissenschaftlichen Beobachtungsplatz. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal rauf zu meinem Platz und schaue, ob ich die Bavaria irgendwo sehe. Und bei meinem Beobachtungsplatz, das sind also zwei Buchen, die eine gemeinsame Krone bilden, gehe ich zwischen den zwei Stämmen durch und sehe über so einen kleinen Hügel drüber, auf der anderen Seite, vielleicht so in 120, 150 Meter Entfernung, die Bavaria sitzen in der Morgensonne mit gespreizten Flügeln, wie sie die Sonnenstrahlen aufnimmt. Ich bin dann gleich wieder abgetaucht, also so ein Felsbrocken gewesen, damit es mich nicht sieht. Habe dann langsam und vorsichtig mein Stativ aufgebaut, die Kamera drauf und bin dann ganz wie in Zeitlupe vorgegangen, damit ja nichts passiert. Und habe dann wirklich das Glück gehabt, dass die mich gar nicht notiert hat. Sie hat immer wieder raufgeschaut zu dem anderen Barkgeier, der noch in der Nische drin war. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ach, jetzt war ich lieber wieder dort, da fühle ich mich sicherer. Und irgendwie war das total interessant zu beobachten. Und wie sie dann die Gegend angeschaut hat, dann habe ich mir gedacht, jetzt fliegt es dann weg. Aber nein, sie ist dann sitzen geblieben und hat dann versucht, auf eine Lerche raufzusteigen. Das war so eine verkrüppelte Lerche. Und dann ist sie aber da am Stamm wieder runtergefallen. Also das waren so tolle Erlebnisse, was ich da alles gesehen habe. Und was wirklich schön war, dass sie mich gar nicht wahrgenommen hat. Also weder im Positiven noch im Negativen. Sie hat einfach nicht auf mich reagiert. Und ich konnte dann natürlich eine wunderbare Fotoserie davon machen und habe ein paar kurze Videos gemacht. Und das war einfach ganz, ganz toll.
Wie bist du dann zur Naturfotografie gekommen? Warum hat dich das gereizt?
Also ich habe eigentlich schon sehr früh mit dem Fotografieren angefangen, und zwar mit 16 Jahren. Ich habe ja mit 14 Jahren zum Arbeiten angefangen. Das war halt damals nur so, dass man mit 14 Jahren in die Lehre gekommen ist. Und ich habe mir damals drei Ziele gesetzt, was ich haben wollte. Das eine war ein Kajak und das andere war eine Spiegelreflexkamera und eine kleine Stereoanlage. Und ich habe es dann geschafft, in meine 2,5 Jahre Lehrzeit alle drei Wünsche zu erfüllen. Und so ist es mit der Fotografiererei losgegangen. Und auch damals hat mich schon die Naturfotografie mehr interessiert, als wir zum Beispiel Denkmäler oder sonst was zu fotografieren. Und im Laufe der Zeit sind halt dann auch, sage ich mal, die ganzen Geräte besser geworden, die Kameras, die Objektive und vor allen Dingen dann der Umstieg vom Analogen aufs Digitale und so. Also ich habe mir oft gedacht, also Mensch, wenn ich damals diese Ausrüstung gehabt hätte, die ich heute habe, was wäre das gewesen? Das ist unvorstellbar einfach, gell? Und ja, mit der Zeit, wo ich dann aber auch schon immer wieder in die hohen Tauern drin war, habe ich natürlich auch schon üben können mit den Barkern. Man weiß, welche Verschlusszeit nimmt man her und mit welcher Brennweite hat man noch eine Chance, wenn er in der Luft fliegt, dass man dann im Flug einfängt und fotografieren kann und so. Also das jahrelange Üben praktisch an den Wildvögeln dort, das hat mir, glaube ich, auch geholfen, dass ich dann eben da den einen oder anderen Schnappschuss gemacht habe. Und es hat natürlich auf jeden Fall viel Glück dazu gehört.
Das glaube ich. Wer noch mehr über Naturfotografie erfahren möchte, der kann dann gerne nochmal in unsere Folge mit Bastian Forkel und Urs Leuthäuser reinhören. Es sind zwei junge Aktive vom LBV Coburg und sie erzählen da von ihrer Liebe zur Naturfotografie. Jetzt ist es allerdings leider so, dass man im Naturschutz zwar viele Erfolge hat, wie zum Beispiel den Bartgeier oder den Weißstorch, was du auch berichtet hast, aber es gibt eben auch Rückschläge. Also du hast mir vorab erzählt, dass du dich für den Kiepitz engagiert hast. Das ist eine auf Wiesen brütende Vogelart, die ist in Bayern aber sehr stark bedroht und die Bestandszahlen gehen einfach dramatisch zurück. Wie ist sowas für dich? Wie gehst du damit um, wenn man sieht, dass es einer Art immer schlechter und schlechter geht und die da am Verschwinden ist?
Ja, also da geht es natürlich überhaupt nicht gut. Und ich war ja einige Jahre im Kiebitzschutz tätig und wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben. Wir haben also auch mit unserer LBV-Kindergruppe da gearbeitet, indem dass wir gesagt haben, wir wollen die Kinder ein bisschen ranlassen. Und wir haben da Kiebitz-Zeichnungen kopiert in Schwarz-Weiß. Und die Kinder durften die dann mit Farben anmalen. Das war jetzt nicht immer ganz naturgetreu. Der Kiebitz, wie wir ihn kennen, war voll Fantasie dabei, aber trotzdem gut ersichtlich. Und wir haben die dann laminiert und haben zu den amtlichen Schildern, die praktisch vom Landratsamt da sind, dass man Rücksicht nehmen soll und was die Wegeführung anbelangt und so weiter, haben wir die zusätzlich dazu genommen, damit einfach auch das Gefühl noch mehr angesprochen wird und so. Und da haben wir also sehr schlimme Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also teilweise sind uns die Schilder rausgerissen worden, sind in den Bach reingeschmissen worden oder ins hohe Gras. Also wenn der Landwirt nicht aufpasst, wenn er das nicht zufällig gefunden hätte, also mitsamt dem Holzpfosten in der Wiesen drinnen, wenn der mit dem Mähwerk kommt, dann haut sie ihm das zusammen und so. Und ich habe auch Leute beobachtet, die haben also auf den ausgewiesenen Kiebitzflächen, wir haben wirklich nur dort Schilder aufgestellt, wo wirklich Kiebitze waren, da haben die Hunde von der Leine lassen. Also am schlimmsten sind wirklich einige Hunde halt, das sind nicht alle, es sind welche da, die machen es wirklich sehr gut, da kann man es gar nicht besser machen. Und dann gibt es viele, die Schilder beachten, aber es gibt auch die, denen das ganz egal ist oder die sogar provozieren und so. Und wenn man dann die Leute anredet oder versucht zu erklären, ich habe ein Perspektiv dabei gehabt und habe viele Leute durchschauen lassen, wenn wir gesagt haben, ja, aber da haben doch gar keine Kiebitzen, habe ich gesagt, die haben sie getan und sage, schauen Sie durch das Perspektiv, da sehen Sie es, da sitzt er, da brütet er. Ja, das hätten wir uns gar nicht gedacht, da haben wir schon so oft vorbeigegangen, den haben wir gar nicht gesehen und so. Und man hat versucht, die Leute da zu informieren und für das Projekt zu gewinnen und so weiter. Also bei den Landwirten hat das super funktioniert, die haben alle mitgemacht. Also es war wirklich toll, mit den Landwirten zusammenzuarbeiten, muss ich sagen. Aber es sind Hundehalter dabei, mag jetzt mir auch nicht in Prozente auslassen, sind das 10% oder 20%. Also auf jeden Fall sind zu viel, dass die dem Projekt unwahrscheinlich schaden. Und ich, wenn ich allein unterwegs war und ich habe die Leute angeredet, dann ist mir auch passiert, dass ich beleidigt worden bin, hirnloser alter Depp und sonst was und so weiter. Und es ist so weit gegangen, dass ich auf die Nacht, wenn ich dann ins Bett gegangen bin und nicht gleich einschlafen habe können, dass mir das durch den Kopf gegangen ist. Wie kommt das, ein junger Kerl mit seinem Hund, den er frei laufen lässt, also ein Bursch mit 20 Jahren, mich so zu beleidigen und so. Und wir haben es dann teilweise so gemacht, dass wir bloß noch zu zweit unterwegs waren. Und dann hat das mit den Beleidigungen also aufgehört. Aber an der Situation selber hat sich also nichts geändert. Einmal habe ich dann auch gestritten, da hat eine Frau und ein Mann, die haben beide ihre Hunde genau in einer Fläche, wo zwei Kiebitzpaare drinnen waren, haben die rumtollen lassen und so. Und den Mann habe ich aber vorher schon mal, eine Woche oder zwei vorher, durch das Spektiv durchschauen lassen. Ich habe den wiedererkannt und ich habe dann gefragt, ja, warum machen Sie denn das? Wir haben doch drüber geredet, Sie haben doch selber gesagt, wie toll dass das ist, dass die Kiebitz noch da sind und jetzt lassen Sie einen Hund da drin umeinanderlaufen. Und er ist dann auf mich losgegangen und hat gesagt, also wenn ich nicht verschwinde, dann passiert mir was. Und ich habe dann die Hand ausgestreckt und habe gesagt, bitte bleiben Sie weg, wir haben Corona, das war dem egal. Der ist also bis auf 20 Zentimeter mein Gesicht und hat mich angebrüllt und das muss ich sagen, war dann für mich einfach zu viel und ich habe dann aufgehört. Vor allen Dingen habe ich auch aufgehört, weil ich sagen muss, wenn man den Leuten die Narrenfreiheit da gewährt, dann wird es auch nicht besser. Da können die anderen machen, was sie wollen. Die können Tag und Nacht Schichten schirmen und die Vögel bewachen. Wenn das manche, sagen wir mal, so am Arsch vorbeigeht und die das bewusst schädigen wollen, weil einer das egal ist oder wie auch immer, das tabacke ich nicht. Ich habe es nervlich nicht mehr tabackt. Und wir haben ja keinen amtlichen Wiesenbrüterschutz mehr da unten. Der ist ausgesetzt worden und nicht mehr wieder eingeführt worden. Und da muss ich sagen, also wenn die Politik so reagiert, was hat man dann noch für Chance?
Ja. Ja, das kann ich verstehen, dass das sehr, sehr frustrierend ist, vor allem wenn man auch einfach merkt, dass Leute das nicht nachvollziehen können oder da gar keine Rücksicht drauf nehmen. Aber deswegen ist ja Naturschutzarbeit auch so wichtig, dass man aufzeigt, ne, was ist da draußen unterwegs, welche Arten gibt es und wie geht man respektvoll mit der Natur um. Aber ja, das ist, was du berichtest, dann sehr, sehr zermürbend. Wie schaffst du es dann weiterzumachen? Also wie Was treibt dich an, seit über 30 Jahren trotzdem am Ball zu bleiben?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mir nicht bloß einmal vorgenommen, aufzuhören und zu resignieren, zu sagen, das, was hat das eigentlich noch für einen Sinn? Man macht sich selber viel Gedanken, man setzt es viel um, man setzt sich ein und leidet mit der Natur mit und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt da einfach eine Distanz und suche mir ein anderes Hobby, mache irgendwas anderes, aber irgendwie denken wir dann, weil die Natur hat nichts dafür. Und irgendwie kann man es dann doch nicht lassen und macht man dann wieder weiter. Und es ist ja auch das, es kommt ja auch wieder Zuspruch von manchen Leuten, also gerade beim Kiebitz bewachen, da habe ich auch viel positive Erfahrungen, muss ich sagen, gemacht, dass also die Leute gekommen haben und ja, was machen sie da, was sehen sie da? Die haben jetzt gesehen, ich habe Spektiv da, ich habe die Kamera da. Dann habe ich gesagt, ja, da drinnen ein Kiebitz. Und wenn man die dann hergezeigt hat, ja, das ist toll und Mensch, das ist ja super, dass sie das machen und so. Also ich muss sagen, es war schon mehr Positives, aber das Negative, was ich mitgemacht habe da drunten, das war so viel, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht mehr machen.
Du warst aber trotzdem 14 Jahre lang erster Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe Ebersberg und hast den Posten jetzt aber einen jüngeren Nachfolger abgegeben. Was möchtest du denn generell so an die nächste Generation von Naturschützern und Naturschützerinnen weitergeben?
Ja, da gibt es natürlich viel. Es ist ja so, was ganz wichtig ist, das ist das, einfach noch mehr Leute dafür zu interessieren. Also ich sage einmal, das, was ich vorher schon mal angesprochen habe, der Kommerz, der Spaß, die Gaudi-Gesellschaft, ja, das Ignorieren von Hinweisschildern, ich weiß nicht, sind das Ergebnisse von einer gewissen antiautoritären Erziehung oder wie auch immer, ich weiß es nicht, aber es fühlt sich jeder gleich auf den Schlips getreten und seine Freiheit leidet drunter, was weiß ich, und die Freiheit vom Hund leidet auch, wenn er jetzt halt nicht da umeinanderlaufen darf, was eigentlich nicht soll und so weiter. Also es ist schon sehr viel Egoismus da und ich glaube, also eine der Hauptaufgaben ist das, die Leute wieder mehr zu sensibilisieren. Aber ich verstehe das schon auch, wenn ich mitunter mit Jugendlichen, mit Kindern zum Dorf und so. Und ich kenne da ja teilweise auch die Eltern und so. Wenn die Eltern die Kinder da schon nicht viel mitgeben können, ja, woher sollen es die Kinder dann wissen? Und was wirklich gut geworden ist über die Jahre, das ist also das, was also die Medien bringen an Naturfilmen, an Tierfilmen und so weiter und so fort, wo das Ganze kritisch hinterfragt wird, ja, müssen wir jetzt halt auf Nacht Schneeschuh wandern, muss man unbedingt einen Kunstschnee haben und muss man auf dem Kunstschnee dann auf Nacht auch noch mit der Flutlichtanlage arbeiten, damit die Natur überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt und so weiter. Das ist was, das was sicher ganz, ganz schwierig ist, aber da muss einfach mehr Sensibilität rein. Oder wie kann ich heute noch einen Schottergarten anlegen, wenn ich weiß, wie ökologisch sinnlos das Ganze ist und wie das auch dem Kleinklima schadet. Also das erhitzt sich, es wird noch wärmer in den Städten, in den Ortschaften und so weiter. Und ich meine, der einzige Vorteil, den so ein Schottergarten hat, das ist doch der, dass ich mir eine teure Reise in die Sahara oder in die Gobi sparen kann, weil ich bloß Fenster aufmachen muss und ich schaue raus.
Was wünschst du denn dann für die Zukunft des Naturschutzes in Bayern?
Ja, also ich wünsche mir einfach, und das ist was wieder Hoffnung gibt, für Jugendgruppen, Kindergruppen, Universitäten, wo die Studenten sich zusammentun. Also was wir brauchen, das ist die Jugend. Also was wir Alten, die Jungen noch sagen können, ihr seid, was weiß ich, 1970, 1990 geboren, ihr wisst gar nicht mehr, wie das vorher war. Ja, für euch ist das normal. Aber zu der Zeit, wo ihr auf die Welt gekommen seid, da haben wir diese Tierart schon verloren, wir haben jene verloren, da ist bergab gegangen. Da müssen die Jungen dann auch hinhören und müssen sich die auch Gedanken darüber machen. Und es muss da einfach ein Umdenken her. Die Natur muss uns auch wieder was wert sein. Also wir haben ja das Geld aufgebracht, dass man Bäche kanalisiert, dass man Bäche verrohrt und so weiter und so fort. Und dann muss aber jetzt halt auch das Geld da sein, dass man das wieder ändert, dass man das wieder gut macht. Also so wie es ja beim Barkgeier funktioniert. Also der Barkgeier ist für mich da das typische Beispiel. Aber es gibt halt nicht nur den Barkgeier, wo es so passieren muss, sondern da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Und wir müssen auch, denke ich, von unserem Sauberkeitsempfinden und die typisch deutsche Ordentlichkeit und das, da müssen wir wegkommen. Und irgendwie, wir haben jetzt halt Probleme mit der Energie und so, aber ich denke, es ist auch eine Möglichkeit, daraus zu lernen. Und das hoffe ich, dass passiert. Und wenn jetzt die schlimme Zeit irgendwann hoffentlich bald einmal vorbei ist, dass dann das nicht wieder alles vergessen wird.
Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Und zwar, was war denn deine spektakulärste oder vielleicht auch die überraschendste Naturbeobachtung in deinem Leben?
Ja, also da habe ich ein paar so Highlights. Das Größte ist also wirklich der Gobi-Bär gewesen. Ich war also mit der LBV-Gruppe unterwegs in der Mongolei und habe dann tatsächlich das Glück gehabt, noch dazu bei einer Reise, wo mich mein Sohn begleitet hat und mein Freund mit seinem Sohn und wir vier waren da unterwegs in der Mongolei im Süden und waren dann da im Gebirge unterwegs und ich habe gerade den anderen Petroglyphen gezeigt an einer Felswand, die war in dem Gebiet ja schon mal 3 Jahre früher und wir drehen uns dann um von dieser Felsplatte, wo diese Ritzungen, diese Felszeichnungen drinnen waren und dann sehen wir ungefähr so in 80 bis 100 Meter Entfernung einen Gobi-Bären. Dann ist was passiert, was eigentlich bei mir nie gibt. Ich war sprachlos, ich habe nichts sagen können. Ich habe dann neben mir, das war der Patrick, der Sohn von meinem Freund, dem habe ich meinen Ellenbogen einen Stupser gegeben und habe bloß nach vorn gedeutet. Und der hat dann leise gesagt, ein Bär. Und dann haben die anderen beiden, mein Sohn und mein Freund, auch reagiert. Und ich habe dann auf die andere Seite von dem kleinen, schmalen Kennen gezeigt. Da war ein großer Felsbrocken und da sind wir dann schnell rüber und haben uns in Deckung gebracht. Und von dort aus konnte man dann auch noch Fotos machen und haben wir den beobachtet. Und das Ganze, das war eigentlich wie ein Spuk. Das war vielleicht 10 oder 20 Sekunden und dann war es vorbei. Aber das war einfach gigantisch.
Das glaube ich. Ich habe ja auch schon mal eine Folge zum Gobi-Bären aufgenommen mit unserem Experten Ralf Hotzi. Und wer noch mehr über diese interessante Art, über diesen seltenen Wüstenbären in der Mongolei erfahren möchte, kann da auch gerne noch mal reinhören. Und das Lustige ist ja auch, dass Ralf selber noch nie einen gesehen hat, aber ja, du hattest...
Also das war richtig blöde Situation. Wir haben da Fotos gemacht. Wir haben dann auch noch versucht, ob wir den noch irgendwie sehen. Also wir sind dann in die Richtung, wo er abgehauen ist, weitergegangen, sind auf den Berg gestiegen, haben mit den Ferngläsern geschaut, wir haben den aber nicht mehr gefunden. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe das wirklich erst einmal verdauen müssen, was da passiert ist. Und ich weiß noch gut, der Patrick war neben mir, hat er gesagt, ist euch das klar? Wir haben jetzt halt eins der seltensten Tiere der Welt, haben wir jetzt halt da gerade eben erlebt. Gell? Und dann habe ich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das die anderen erklären soll. Sag ich, der Professor Samia, was nimmt der für eine Strapazen auf sich für den Gobi-Bären? Ja, das ist also Professor von der Universität von Ulaanbaatar. Und der Ralf, der war ja auch schon so oft da und der hat ja das Gobi-Bär-Projekt und das eigentlich geschaffen und hat sich dafür eingesetzt und das wird ja weiterhin unterstützt und da ist ja jetzt erst wieder ein Vertrag unterschrieben worden vom Norbert Schäffer und wie bringe ich denen das bei? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich denen das sagen kann. Und dann habe ich gesagt, ach, machen wir es vielleicht wie immer. Wenn wir zurückgekommen sind, dann haben wir Professor Samir über unser Display von der Kamera gezeigt, was wir so fotografiert haben und so. Und manchmal hat er dann gesagt, ja, das kann ich brauchen, das Pudel kannst du mir geben und so weiter. Und dann haben wir es da genauso gemacht. Und dann gebe ich Samir nach dem Abendessen meine Kamera, er steht neben mir und wischt und schaut sich am Display die Sachen an und auf einmal schaut er mich an, ich schaue ihn an, er sagt kein Wort, schaut wieder aufs Display, legt die Kamera hin und geht. Da habe ich mir gedacht, das war jetzt garantiert falsch, was du ihm beigebracht hast, der hat jetzt regelrecht einen Schock weg. Er hat kein Wort gesagt und ist gegangen. Und man denkt, Mensch, wie hätte das anders machen können? Und kurz drauf kommt er wieder mit einer Flasche Wodka und sagt, das muss gefeiert werden.
Schön, ja. So ist es richtig. Man ist dann doch ein Naturschutzteam, ja.
Genau.
Oh, ich könnte noch wirklich stundenlang mit dir reden. Ich finde es total faszinierend, was man ja aus so vielen Jahren erzählen kann. Aber wir sind dann doch leider am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und das alles mit uns geteilt hast.
Ja, gern geschehen. Und vor allen Dingen der Jugend nicht aufgeben, weitermachen und Naturschutz und das Volk bringen.
Für mich war sehr beeindruckend, wie sich Richard seit so vielen Jahrzehnten engagiert. Besonders spannend fand ich auch, dass es im ehrenamtlichen Naturschutz auch Rückschläge geben kann und man Lösungen finden muss, damit umzugehen. Wunderschöne Erlebnisse und besondere Momente können einem dann aber auch wieder Kraft und Antrieb geben. Wenn auch ihr euch im Naturschutz engagieren möchtet, schaut gerne mal auf unserer Website vorbei. Dort findet ihr die nächste Kreisgruppe in eurer Region und viele weitere Möglichkeiten, im Naturschutz mitzumachen. Wenn ihr über Neuigkeiten aus dem Naturschutz und vom LBV informiert bleiben möchtet, könnt ihr euch gerne zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden unter www.lbv.de/newsletter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Außerdem freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Das hilft uns, dass wir noch mehr Menschen mit unseren Geschichten aus dem Naturschutz erreichen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in der Natur und wir hören uns in der nächsten Folge.